Willkommen zum Vortrag Samba 4 AD und File-Server. Der Vortragende ist Volker Lendecke. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Er ist seit 20 Jahren im Samba-Entwicklerteam, genau seit 1994, hat 1997 die Cernet GmbH mitbegründet und möchte uns jetzt etwas erzählen. Er hat mich schon gebeten, dass wir bitte etwas früher anfangen können und ich ihm die Slides hochhalte. Also wir können uns auf eine Menge Informationen gefasst machen. Und dann gebe ich auch schon weiter an Volker. Bitte.
Ja, vielen Dank. Es ist vollbracht. Wir haben Samba 4 endlich irgendwie rausgebracht, nachdem wir jahrelang erzählt haben, es kommt Weihnachten raus. Wir haben nicht gesagt, welches Jahr. Es hat also einige Jahre Entwicklungszeit gedauert. Was möchte ich hier erzählen? Was kann Samba 4? Was kann es im Moment noch nicht? Wo geht die nächste Entwicklung hin? Und ja, wie sieht Samba 4 aus? Kurz zu meiner Person. Wie gesagt, ich mache das Geschäft eine ganze Weile. Meine ersten Patches sind 94, also das sind fast 20 Jahre. Irgendwann 89 habe ich den ersten GNU Emacs benutzt. Also das geht schon eine ganze Weile mit dieser freien Software so. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich damit auch tatsächlich Geld verdienen kann. Und zwar, wie auch schon erwähnt, mit der Cernet GmbH. Was ist Cernet? Wir machen drei Geschäftsfelder. Security, dann, wie es so schön heißt, Managed Services. Das heißt, wir managen VPNs für Kunden. Dann machen wir Zertifizierung und Auditierung mit einem Tool namens VeryNice und eben Samba. Fast alles machen wir, alles, was möglich ist, vernünftig, machen wir auf Open Source Basis. Standort Berlin und Göttingen, und das sollte es zu der Cernet-Werbung sein. Was machen wir mit Samba? Ich habe halt die Samba-Entwicklung so ein bisschen zu Cernet reingetragen, als wir das gegründet haben. Das hat sich in den ersten Jahren überhaupt nicht bezahlt gemacht, sondern ich durfte dann Windows-Kurse geben. Irgendwann ging das dann los, dass sich Samba auch tatsächlich bezahlt macht, und seitdem haben wir jetzt ja ungefähr die Hälfte der europäischen Samba-Entwickler. Ich habe mit meinem Kollegen Michael eben im Zug durchgezählt. Wir sind ziemlich genau auf die Hälfte der Entwickler, die in Europa aktiv sind, gekommen, die dann bei Cernet arbeiten. Also es sind jetzt, glaube ich, 5 Entwickler bei Cernet für Samba zuständig. Wir kriegen eigentlich zumindest entfernt, kriegen wir fast alle größeren Samba-Projekte mit und können da eben Hinweise geben. Und ist halt sehr spannendes Geschäft. Was wir machen ist, wir stellen für alle großen Distributionen RHEL, SLES, Debian Pakete zur Verfügung, die halt gleich aussehen alle. Also auch eben insbesondere aktuelle Pakete. Jemand wie RHEL, die brauchen halt immer eine Weile, bis sie aktuelle Pakete in ihre Distributionen aufnehmen, mit einer gewissen Berechtigung. Und wir versuchen halt immer aktuell zu sein und dann eben auch entsprechend Pakete zur Verfügung zu stellen. Dann, gerade letzte Woche, Samba Experience, große Samba-Konferenz. Diese Zahl 150 stimmt jetzt nicht mehr, es waren irgendwie 90 oder sowas. Die Folie ist etwas älter offensichtlich, aber es ist halt wirklich international, die kommen halt aus wirklich vielen Ländern nach Göttingen, sind halt 2 Tage Konferenz, sehr spannend. Seit einigen Jahren ist auch Microsoft da und erzählt uns immer, was sie Neues haben im SMB-Stack. Und einiges dazu werde ich auch hier in den Folien noch sagen, wo Microsoft halt jetzt im SMB Entwicklungen sieht. Und wo wir dann letztendlich mit Samba hinterher müssen. Ich glaube, diese Folie kann ich vor diesem Publikum fast überspringen. Was ich immer sage, wenn ich meiner Mutter erkläre, was ist Samba, das mit der Netzwerkumgebung auf ihrem Windows-Desktop, das kriege ich irgendwie noch hin erklärt. Und wenn ich dann sage, hier Linux, kriege ich auch noch hin erklärt, und Linux erscheint da nicht, ich installiere Samba, dann erscheint das da. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Quasi Samba schafft es, dass ein Linux-Rechner oder ein allgemeiner Unix-Rechner eben sämtliche Dienste im Netz zur Verfügung stellt, die ein Windows-Rechner zur Verfügung stellt. Und der Windows-Rechner glaubt halt, dass ein Windows-Rechner sei. Was sich immer weiter verstärkt, ist, dass wir Linux-Plattformen haben. Das ist einfach ein Trend. Das Einzige, was noch irgendwie relevant ist, ist Solaris von der Liste da unten. TRU64 gibt es schon ewig nicht mehr. Wenn uns jemand sozusagen bittet, bau noch mal auf TRU64, wir haben die gute Hoffnung, dass das noch funktioniert. Wir haben so eine Build-Farm. die wir für die exotischen Plattformen mehr schlecht als recht aktuell halten, dass es da noch baut, aber der Anspruch ist schon noch, dass wir zumindest Basisfunktionalität mit reinem POSIX-Interface zur Verfügung stellen. Das heißt, in der Theorie sollten wir auf diesen ganzen, auf eigentlich jedem Unix laufen. Die Unterstützung ist halt mal besser, mal schlechter. Solche Dinge wie Kerberos funktionieren dann halt auf irgendwelchen abgefahrenen Plattformen nicht so, wie man sich das wünscht. Aber so einen Basis-File-Server sollte man eigentlich überall hinbekommen. Wo noch Interesse ist, ist wie gesagt Linux, dann FreeBSD gibt es einige, die Samba da noch laufen lassen und Solaris. Das sind die einzigen, die wirklich noch relevant sind für uns. Solaris halt mit der Nexenta-Plattform, dann ZFS, da gibt es eine gute Integration in ZFS, aber ansonsten der Rest ist eigentlich inzwischen ein bisschen uninteressant geworden. So, Samba 3.6 haben wir noch so als supported Release. Das war die letzte Release vor 4.0. Warum habe ich die Folie hier? Der letzte Punkt sagt es eigentlich, alles was wir in Samba 3.6 haben, und das ist eine wichtige Sache, ist auch in Samba 4.0 drin. Das heißt, wir haben wirklich die guten Teile von Samba 4 und Samba 3 vereinigt und Samba 3.6 ist für uns auch noch eine absolut supportete Version. Wer also von seinem RHEL noch ein 3.6 untergeschoben bekommt, wird auch vom Samba-Team noch in irgendeiner Weise Support bekommen. Also man muss nicht auf 4.0 gehen, aber sozusagen auch die Komponenten, die in 3.6 relevant waren, File-Server, Domain-Client in Form von WinBind und der NT4-Domain-Controller, so er dann noch im Einsatz ist, der ist 1:1 in Samba 4.0 überführt worden und es funktioniert genauso weiter. Wir haben in Samba 3.6 angefangen mit SMB 2.0, dann haben wir einiges an internen Restrukturierungen gemacht, Internal Use of RPC Interfaces. Das war so ein bisschen in Richtung Integration mit Samba 4 gedacht. Dann das leidige Thema WinBind RDMap. Ich meine, 3.6 ist jetzt schon eine Weile draußen, aber wie gesagt, die Folie ist hier noch. All das, was hier steht und was Sie sozusagen von Samba 3 kennen, wird in Samba 4 weitergepflegt und hoffentlich weiter verbessert. Samba 4. Hey, wir haben es geschafft. Das Blöde ist, wir hätten es um einen Tag, ich meine, wir haben so viele Jahre gewartet, wir hätten es um einen Tag verschieben müssen und dann wäre es ein wirklich cooles Datum geworden. Der 12.12.2012 haben wir dann, wir waren so aufgeregt quasi, dass es dann endlich was wird, dass keiner darauf geachtet hat. Das Ganze ist 2003 tatsächlich gestartet, das heißt, wir haben locker 10 Jahre gebraucht, haben zwischendurch mal so ein bisschen die Ziele verändert. Das war eigentlich gedacht als, wir wollen Samba im Cluster betreiben. Das haben wir jetzt auch mit den anderen Codebasen hingekriegt, Samba im Cluster zu betreiben. Naja, dann ist das Ganze gekommen, einfach den SMB-Teil neu zu schreiben und wirklich 100% Windows-Semantik abzubilden. Dazu ist dann SMB-Torture geschrieben worden, das heißt, unsere Art und Weise, wie wir herausfinden, wie das SMB-Protokoll funktioniert, ist dort wirklich verfeinert worden, indem wir einfach Tests über Tests über Tests schreiben. Wie verhält sich Windows, wenn eine Datei in diesem und jenem Modus aufgemacht wird? Wie verhält sich Windows, wenn wir über das Dateiende hinaus schreiben und so, also solche Dinge? Tests über Tests sind aus dem Samba 4-Projekt rausgefallen, um eben diese 100% Semantik hinzubekommen. Naja, dann hat man uns von der EU quasi, oder wir haben dann zusammen mit der EU-Kommission von Microsoft die Dokumentation bekommen. Diese Tests sind dann nicht mehr ganz so relevant geworden, weil wir halt erstmal in der Doku lesen können, wie es funktioniert. Wir müssen immer noch Tests schreiben, aber wir haben zumindest mal Hinweise, was die einzelnen Sachen bedeuten. Und was wir jetzt eben als neues Feature haben, ist der Active Directory Domain Controller. Und in 4.0 sind halt die alte Samba 3 Basis, die beweisbar ein guter File-Server ist, und die Samba 4 Code Basen, die der Active Directory Domain Controller im Fokus waren, vereinigt worden. So, was ist ein Active Directory Domain Controller? Das ist erstmal ein SMB-Server. Und was dazu kommt, ist ein relativ großer Überbau an Authentifizierungsinfrastruktur. Das heißt, wir haben ein Directory, das heißt im Grunde ein LDAP-Server. Dann haben wir Kerberos und dann auch relativ eng integriert der DNS-Server. LDAP war halt notwendig oder ist Microsofts Wahl, um große Benutzerdatenbanken vernünftig zu managen. LDAP ist ein vernünftiger Standard dafür. Gibt es Riesen-Directories, also warum nicht LDAP nehmen? Was sie dann gemacht haben, ist, sie haben es erweitert. LDAP an sich, LDAP nackt quasi, wenn man die RFCs liest, hat ein paar große Schwächen. Insbesondere, wenn es darum geht, sehr große Objekte zu managen. Wenn es darum geht, wirklich sehr große Directories vernünftig zu managen. Da haben sie dann das LDAP an sich erweitert. Was sie gemacht haben, sie haben LDAP-Authentifizierungsverfahren dazu gepackt. Sie haben ihr eigenes Schema gebaut oder ihr eigenes Protokoll, wie man das Ganze Multi-Master repliziert. Wenn man mal Standard LDAP Multi-Master Replikation sucht, da gibt es schlicht nicht wirklich was. Mit guter Begründung, aber Microsoft hat gesagt, wir brauchen es und wir gehen halt ein paar Kompromisse ein, dass wir halt nicht hundertprozentig in der Konfliktauflösung sind, solche Geschichten. Das Kerberos, was sie genommen haben, ist fast Standard. Sie haben ein Feld erweitert, was von Microsoft tatsächlich als, was im Kerberos-Standard als sozusagen Freitextfeld erweitert wurde, definiert wurde. Das haben sie genommen und mit ihren eigenen Daten gefüllt. Samba 4 baut intern einen eigenen Heimdall-KDC auf. Das war notwendig, weil zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, der MIT-KDC noch nicht in der Lage war, an die Stellen, wo wir Daten hinzufügen müssen, eben irgendwelche Callbacks, irgendwelche Module einzubauen. Insbesondere Red Hat ist dahinter her, dass wenn sie in Samba 4 letztendlich im RHEL shippen, dass sie dann mit einem ganz Standard MIT-KDC arbeiten und Red Hat hat auch angekündigt, da tatsächlich Arbeit reinzustecken, dass der Samba 4 Heimdall nicht mehr zwingend ist, sondern nur noch eine Option für ein Solaris, für ein anderes Linux, aber dass eben zumindest mit dem Standard MIT-KDC auch ein Active Directory DC möglich wird. Dann DNS. Man kann uns vorwerfen, dass wir hier wieder Not Invented Here haben. Wir haben zwei Implementationen für DNS. Wir haben erst gesagt, nein, es gibt Bind, es gibt den schönen DNS-Server und wir wollen mal ausnahmsweise keinen eigenen LDAP-Server, keinen eigenen DNS-Server haben sozusagen. LDAP-Server haben wir selber, aber DNS wollen wir das nicht machen. Und Andrew Tritschel und Andrew Bartlett, glaube ich, haben initial viel Arbeit reingesteckt, den Bind an unsere Zwecke zu, für unsere Zwecke zu erweitern. Und ich weiß nicht, also ich habe es nie wirklich zu Ende versucht, diesen Bind, diese Bind-Konfiguration tatsächlich hinzubekommen. Es ist wirklich grausam und das wollten wir keinem Anwender antun. Also es funktioniert halt bestimmt mit Bind 9.8 und mit Bind 9.9 funktioniert es nicht mehr und auf andere Weise, also gruselig. Und jetzt sozusagen für ein einfaches Active Directory Setup, naja, muss halt funktionieren. Und deswegen haben wir halt gesagt, okay, DNS ist jetzt nicht so kompliziert, wir haben schon kompliziertere Protokolle selbst implementiert. Also für reine Active Directory, wir geben ein paar A-Records, ein paar Server-Records raus, da haben wir halt einen eigenen DNS-Server gebaut. Wer aber eben eine große Infrastruktur hat, sich damit auskennt, wir haben eben auch Plugins für einen Bind, der dann eben entsprechend mehr kann. Tja, Dirty Little Secrets, was können wir nicht oder was können wir nicht? Wir haben im Prinzip so ein Small Business Hour Modell, was wir tatsächlich supporten. Wir wollten irgendwas rausbringen und was wir halt nicht wirklich können, ist Vertrauensstellungen mit allen Varianten und wir können auch mehrfache DCs nicht sauber replizieren. Das heißt, wir haben gesagt, um irgendwas rauszubringen nach den vielen, vielen Jahren, beschränken wir uns auf einen Domain-Controller, eine Domäne. Das hat Microsoft lange Zeit sehr erfolgreich als Small Business Server vermarktet. Also das scheint für einige Probleme, einige Leute, einige Probleme zu lösen. Und das haben wir jetzt rausgebracht. Warum nur eine Domäne? Wir können im Moment noch nicht wirklich anderen Domänen vertrauen. Dazu ist es ein Vertrauensschlag, wenn wir einer anderen Domäne vertrauen, heißt ja, wir importieren die Benutzerdatenbank und so weiter. Und die Infrastruktur haben wir im Moment noch nicht fertig. Das funktioniert im Prinzip mit dem WinBind, der ist aber eben für volle Active Directory Trusts noch nicht ausgestattet. Samba, also andere Domänen können uns vertrauen, das ist fertig, aber eben wir können uns noch nicht wirklich voll in so ein Forest integrieren. Die Replikation funktioniert im Prinzip, es sind ein paar bekannte Bugs, deswegen mostly works. Die reine Directory-Replikation, das heißt die Benutzerdatenbank funktioniert zu replizieren. Was nicht funktioniert, ist die Syswall-Replikation. Beim Active Directory gibt es ja das Syswall-Share, wo die Group-Policy-Objects liegen. Und das ist ein relativ komplexes Protokoll, was Microsoft da gebaut hat. Auch Multi-Master-Replikation. Und ja, das können wir halt noch nicht. Wenn man also will, kann man sich Async-basiert eine eigene Replikation bauen. Das heißt, Samba zu Samba Domain-Controller kann man aufsetzen, aber das funktioniert halt nicht, wenn man da einen echten Windows-Domain-Controller mit drinstehen hat. Was sind die nächsten Schritte? Naja, offensichtlich. Was ist notwendig? Trust und Replikation fixen. Die Sysvol-Replikation ist, wie gesagt, relativ kompliziert, weil wenn man dieses Protokoll liest, dann hat man irgendwas mit, wie heißen die Dinger, irgendwelche Sequenznummern im NTFS, NTFS-Pflicht, irgendwelche Update-Sequenznummer, so heißen sie, glaube ich. Also relativ viel Semantik des NTFS-Filesystems scheint quasi in diesem Replikationsprotokoll durch. Und das heißt, das müssen wir gucken, wie wir das im User-Space auf Basis eines reinen POSIX-Filesystems tatsächlich dann implementiert bekommen. Dann ist unsere Remote Procedure Call Server-Infrastruktur nicht fertig. Das ist auch ein Punkt, da komme ich hinterher auch nochmal drauf. Das sogenannte Witness-Protokoll braucht auch diese Erweiterung, die wir für Sysvol-Replikation brauchen. Haben wir noch nicht, sind wir aber dran. Und wie gesagt, Vertrauensstellung, wir können im Moment noch nicht den anderen Domänen vertrauen. Wir haben auch noch ein kleines Problem, dass wir zwei Implementationen der WinBind-Komponente mitschippen. WinBind ist ja quasi, wir importieren eine andere Benutzerdatenbank. Das quasi brauchen wir als vertrauende Domäne. Und wir schleppen im Moment ein WinBind aus dem Samba 4-Projekt mit und ein WinBind aus dem Samba 3-Projekt mit. Und es war lange Zeit nicht klar, welche Version dann letztendlich die allein selig machende wird. Es scheint sich aber jetzt herauszustellen, dass die Version des WinBind aus dem Source 3, aus dem alten Samba 3-Projekt, dann doch die skalierbarere ist und die dann eben erweitert werden muss um Aspekte, die wir für die Domänenvertrauensstellung brauchen. SMB2. Man glaubt es nicht, aber wirklich im File-Server-Markt ist wieder richtig Musik drin. Der war lange Zeit einfach ziemlich tot, weil dieses SMB1-Protokoll schlicht und ergreifend war sehr angestaubt und war auch keine Entwicklung mehr abzusehen. Dieses SMB2-Protokoll ist mit Windows Vista gekommen. Was sie gemacht haben, ist für Vista erstmal nur quasi Client und Server neu geschrieben. Sie haben quasi die Semantik, die Bedeutung der einzelnen Calls, die sie implementiert haben, sehr eng an SMB1 orientiert. Liegt auch daran, dass quasi, wenn man sich das moderne SMB1-Protokoll anguckt, modernere Versionen davon, dann ist dieser Create-File-Aufruf, der dort implementiert wird, ein zentraler Aufruf, ein zentraler Request im Protokoll, der ist aber auch sehr dicht am NTFS dran. Das heißt, das ist quasi eine 1:1-Übersetzung der entsprechenden Windows-Systemaufrufe aufs Netz. Und insofern war es sehr einfach, dann ein anderes Protokoll darauf aufzupfropfen. Das hat es uns auch relativ einfach gemacht, schon in Samba 3.6 eine Basis, eine Rumpfimplementation von SMB2 mitzuliefern. Das Schöne an SMB2 ist, dass da fast alles optional ist. Das heißt, wenn man sagt, wir sprechen SMB2, dann kann man sagen, aber ich spreche das und das und das nicht. Insbesondere eben dieses Feature Durable File Handles sprechen wir in Samba 3.6 noch nicht. Das haben wir mit Samba 4 repariert. Durable File Handles sind so ein nettes Feature, wenn ein Client eine Datei öffnet und bei SMB1 das Netzwerk weg ist, dann sieht die Anwendung das. Das heißt, mein Excel sagt, ups, kann nicht mehr speichern, Datei kaputt. Lotus Notes ist auch so ein Kandidat dafür. Durable File Handles ermöglichen es, dass der Windows-Client unterhalb der Applikation einfach die Datei neu öffnet und der Zustand ist wieder da. Und wie gesagt, mit Samba 3.6 haben wir das Feature noch nicht. Wir geben kein sogenanntes Durable File Handle raus. Mit Samba 4 haben wir das gefixt. Samba 4 sagt sogar, okay, wir können nicht nur SMB2, sondern sogar SMB3. Das ist so ein bisschen gelogen, weil wir nur die wesentlichen Basisfeatures von SMB3 wie Verschlüsselung auf dem Netz tatsächlich implementieren. Und fast alles andere implementieren wir nicht, weil es eben schön optional ist. Wir können es aushandeln, was wir können. So, was sind da für To-Dos? Erstmal, wie gesagt, die Durable File Handles haben wir jetzt gefixt. Was ist mit SMB2.1 dazugekommen? Das sind Leases. Das ist ein deutlich verbesserter Caching-Mechanismus. Wenn Sie jetzt über Weitverkehrsstrecken hergehen und sagen, ich möchte eine Excel-Datei öffnen, dann wollen Sie nicht, dass jeder Schreibrequest, den die Excel-Applikation ans Betriebssystem sendet, über die Weitverkehrsstrecke nach, keine Ahnung, Kalifornien geht, sondern Sie wollen das lokal cachen. Das ging früher mit den sogenannten opportunistischen Logs, den Oblogs. Mit SMB2.1 haben sie das auf sogenannte Leases ausgedehnt. deutlich besser, deutlich skalierbarer sozusagen, einiges an Problemen gefixt. Das haben wir noch nicht, sind wir dran. Dann SMB3, habe ich irgendwann mal als SMB2.2 auch in einem X-Artikel geschrieben, dass es auf der letzten oder vorletzten SDC, Storage Developer Konferenz in Santa Clara im September, announced worden, dass es quasi Microsofts Weg, um die ganzen Block-Storage-Hersteller, EMC, NetApp, die auch Fiber-Channel SAN zur Verfügung stellen, einfach mal vom Markt zu fegen. Das ist deren Versuch. Und das ist ein sehr aussichtsreicher Versuch. Denn mit SMB3 treten sie an, um alle Sachen hinzubekommen, die quasi, oder warum macht man SAN? Warum kauft man sich ein teures Fiber-Channel-Kabel und einen Fiber-Channel-Hostbus-Adapter und eine Fiber-Channel-Storage-Box? Erstens Speed, zweitens Verlässlichkeit. Sachen, die über SMB, über File-Protokolle im Prinzip nicht wirklich zu machen sind, es sei denn, man benutzt SMB 3.0. Solche Dinge wie Multichannel und RDMA über InfiniBand sind eingebaut. Damit kriegen Sie massiv Geschwindigkeit hin. Und dann mit Dingen wie Persistent File Handles bekommen Sie Verlässlichkeit hin. Das heißt, Microsoft geht jetzt her und sagt, Windows 2012 Server als Client und Server, da unterstützen wir voll, zum Beispiel, dass ein Hyper-V sein Laufwerk C seines Gastes auf einen SMB-Share legt. Und wenn da irgendwas wegfliegt, wir garantieren, dass das weiter funktioniert. Das heißt, das ist einer von den wenigen Märkten, wo sie wirklich gegen Storage Area Networks, ISCSI und so weiter, Fiber Channel, nicht wirklich anstinken konnten. Und das haben sie jetzt eben gelöst, indem sie gesagt haben, wir haben diese ganzen Performance- und Verlässlichkeitsfeatures in das SMB-Protokoll eingeführt. Deswegen, man braucht keine EMC-Storage-Box mehr, man braucht keinen SAN mehr, man braucht keine ISCSI-Infrastruktur mehr. Und das sind Sachen, von denen haben wir bis jetzt, um ehrlich zu sein, noch nichts, aber wir sind halt dran. Und ich will noch im Detail jetzt auf den nächsten Folien ein bisschen genauer beschreiben, was notwendig ist und wo wir jetzt hingehen. Leases und Directory-Leases. Leases sind All Blocks Done Right. Was ist das? Der Client kann eine Datei öffnen und der Server sagt, hey, du bist allein auf der Datei. Das heißt, wenn er weiß, dass er allein auf der Datei ist, dann braucht er nichts zurückzuschreiben, weil er sowieso keinen anderen, weil sich für die Daten kein anderer interessiert. Wenn jetzt ein anderer Client hergeht und sagt, ich will die Datei auch aufmachen, wird das Oblock gebrochen, alles Caching ist weg. Solange die Datei offen ist, darf der Client nicht mehr cachen. Besonders trickreich wird das, wenn der Client selbst die Datei ein zweites Mal aufmacht. Und wenn man so etwas wie Microsoft Office anschaut, dann ist das ein sehr populärer Weg, ein Oblock zu brechen. Excel macht seine eigene Datei mehrfach auf, kein Caching, nicht schlau. Genau das haben sie mit Leases gefixt. Excel darf weiterhin fünfmal die Datei gleichzeitig aufmachen. Oblocks funktionieren weiter, heißen jetzt Leases. Was sind Directory Leases? Im Grunde das gleiche Konzept auf Verzeichnisse. Das heißt, ich hole mir ein Directory Lease und ich weiß, wenn jemand anders auch im gleichen Directory rumfuhrwerkt. Das heißt, ich weiß, ich bin der Einzige auf dem Verzeichnis und wenn ich quasi selber da Dateien ablege, dann muss mein Explorer das anzeigen. Der Server muss mich gar nicht informieren und ich weiß sicher, dass kein anderer auf dem Server da irgendwas damit tut. Ja, was müssen wir tun? Wir müssen eben die entsprechenden Konzepte implementieren. Was wir schon gemacht haben, ist, wir haben intern Code aufgeräumt auf dem Weg dorthin. Das ist übrigens eine von den Sachen, wo wir eben der EU ein Stück weit dankbar sind. Diese Sachen sind inzwischen sehr gut dokumentiert. Ich glaube, sowas da tatsächlich rauszufummeln, nur mit SMB-Torture-Tests, wie wir es früher gemacht haben, wäre relativ schwierig, da die Semantik sauber hinzukriegen. So, was haben wir noch? Multichannel. Das ist aus zweierlei Gründen interessant. Was ist das? Wenn man einen Client mit einem Server verbindet, dann ist es heutzutage so, dass selbst wenn ich mich an 20 Freigaben verbinde, das Ganze geht über eine einzige TCP-Verbindung. Das ist aus mehreren Gründen nachteilig. Erstens Performance. Ich habe in meinem Server meinetwegen 10 mal 1 Gigabit Ethernet. Der Client kriegt maximal einmal Gigabit daraus. Oder ich mache irgendwas Fieses wie IP-Bonding oder Ethernet-Bonding oder sowas. Ich weiß nicht, wie viele Probleme ich schon mit IP-Bonding gesehen oder Ethernet-Bonding gesehen habe. Das will man nicht. Insbesondere, was weiß ich, wenn man in so einem Server 2x10 Gigabit und 4x1 Gigabit hat, man kann die nicht über die Grenzen hinweg bonden. Geht einfach nicht. Die Switches müssen mitspielen, also Bonding will man nicht. Was jetzt dieses Multichannel tut, ist Folgendes. Wenn der Server announced, ich kann Multichannel, dann geht der Client her und fragt, ey, was für IP-Adressen hast du? Und wie sind die Interfaces mit den IP-Adressen ausgestattet? Okay, 10 Minuten, wunderbar. Das heißt, der Server kann dem Client sagen, ich habe 2x10 Gigabit auf den IP-Adressen und ich habe 4x1 Gigabit auf den IP-Adressen. Und da geht der Client her und sagt, ich connecte einfach mehrfach mehrere TCP-Verbindungen. Kann dann natürlich viel besser quasi Concurrency ausnutzen. Mehrere TCP-Datenströme und so weiter. Und der schickt auch die ganzen Requests über mehrere Verbindungen gleichzeitig. Alles gut, kein Bonding, trotzdem Performance. Was ist dazu notwendig? Der Client kann den Server fragen, hier, File System Control Query Network Interface Info. Gib mir mal die Liste der Interfaces. Und ja, das ist halt bei uns intern ein bisschen komplizierter. Wir sind halt ein sogenannter Multiprozess-Daemon. Wir müssen halt von einem SMB, der dann mehrere Verbindungen abhandeln. Im Prinzip, der Plan ist klar, wie das geht, ist ein bisschen umbauintern. Der andere Aspekt ist, angenommen, ich habe jetzt selber als Client 2x Gigabit, ich habe auf Server 2x10 Gigabit und mir fliegt ein Interface weg. Jemand stolpert über das eine von den beiden Kabeln. Ich habe keinen Reconnect. Ich habe ja noch eine weitere Verbindung, die ich benutzen kann. Und da haben sie auch relativ schlaue Algorithmen eingebaut, dass quasi, wenn eine Verbindung wegfliegt, dass die andere völlig transparent weiter benutzt wird. Also das hat zwei Aspekte. Erstens reine Performance, zweitens Verlässlichkeit. Eine Verbindung fliegt weg und die andere Verbindung kann gleich weiter benutzt werden. Eine Verbindung kommt wieder, ich mache eine wieder auf und so weiter. Also das ist quasi die Basis dafür, dass wir auch Verlässlichkeit gegen SAN, gegen Storage Area Networks hinbekommen. RDMA, Remote DMA, InfiniBand, iWarp, was weiß ich. Also Datentransfer in richtig schnell. Was müssen wir dafür tun? Also was ist das? Wenn Sie Windows 2012 Server und Client beide nebeneinander quasi in einem Storage, in einem Rack stehen haben, dann können Sie halt auch hergehen und sagen, nicht nur TCP, nicht nur ganz normal über IP, sondern eben wir machen einen direkten sogenannten Remote DMA Link und das ist erstens wirklich schnell, geringe Latenzzeiten. Der viel wichtigere Aspekt ist aber, die CPU wird mit meinen eigentlichen Datentransfers komplett entlastet. Ich sage der CPU, hier ist ein Megabyte, schick das mal an den Client. Und das ist alles, was ich tun muss. Die Adapter sind da so schlau, die machen das. Und müssen wir halt in Samba einiges an Arbeit leisten. Das hat aber auch einen Wahnsinns-Performance-Aspekt. Microsoft hat tatsächlich, ich glaube mit 3 oder 4 RDMA-fähigen Adaptern, sie sitzen alle hoffentlich, 16 Gigabyte pro Sekunde sustained eine SMB-Verbindung. 16 Gigabyte pro Sekunde random 8 Kilobyte IOs hin und her. Und zwar irgendwie mit 60% CPU-Last demonstriert. Und das finde ich schon, das muss so ein lokales Array erstmal schaffen. 16 Gigabyte. Also klar, da war schon ordentlich irgendwie Plattenarray dahinter, aber der Client hat nicht viel Arbeit geleistet dafür. Wichtig für, das ist halt einer der Performance-Aspekte, gegen SAN anzustinken. Dann, und das ist der Hauptaspekt für Verlässlichkeit, wenn uns irgendeine Art von Verbindung wegfliegt, dann müssen wir garantieren, dass das Laufwerk C für den Hyper-V-Gast oder die SQL-Datenbank für MySQL oder was weiß ich, dass die noch da ist hinterher, wenn irgendwas, was da weggeflogen ist, sich wieder irgendwie recovered hat. Und genau dafür sind diese Persistent Handles da. Client öffnet Datei. Server garantiert, egal was passiert, du kannst wiederkommen mit einer neuen Verbindung und ich garantiere dir, kein anderer hat die Datei geöffnet und du kriegst den gesamten Status wieder. Gibt es genaue Sachen mit Timeouts und Replay und was weiß ich, was passiert, wenn ein Request verloren geht, was passiert, wenn ein Reply verloren geht, was passiert, wenn auf dem Weg irgendwie, keine Ahnung, die Netzwerkverbindung weggeflogen ist. Da ist relativ viel Logik drin, Persistent File Handles wirklich hinzukriegen, aber damit habe ich eine starke Garantie, dass wenn irgendwie auf der Serverseite noch irgendwas funktioniert, im Cluster quasi, dass ich an meine Datei wieder rankomme. Und nur so kann ich eben die Garantie geben, dass ich tatsächlich mein Hyper-V oder mein was weiß ich Image auf Serverseite tatsächlich über einen SMB-Share ablegen kann. Und das ist, wie gesagt, RDMA ist der eine Aspekt, Multichannel gehört dazu und Persistent Handles sind der andere Aspekt, warum Microsoft jetzt sagt, okay, SAN-Hersteller haben keinen Spaß mehr und man merkt das tatsächlich. Das ist noch so eine Sache, das ist quasi mehr Teil von Multichannel. Das ist so eine Art Protokoll, wie der Client den Server fragen kann, hey, wie sieht dein Netzwerkinterface aus? Und insbesondere, wenn sich was ändert, Netzwerkinterface wird hinzugefügt oder keine Ahnung, Verbindung ist wieder da, damit kann der Client quasi eine Query absetzen, ey, informiere mich mal über die Änderungen im Netzwerk. Da der letzte Punkt, das haben wir eben schon mal gehabt, needs async DC RPC Server Infrastructure. Client checkt eine Request ab, ey, informiere mich mal über sämtliche Änderungen, wenn sich an der IP-Konfiguration was ändert, damit quasi dann der Client neu kalkulieren kann, hey, ich möchte doch Multichannel, 10 Gigabit, einmal 10 Gigabit finde ich lustiger als dreimal 1 Gigabit, ich switche mal um. Diese Information muss quasi dem Client dann mitgeteilt werden und das ist ein separates Protokoll. Müssen wir implementieren, wenn wir wirklich Multichannel wollen, sind wir dran. Ist im Plan drin. Hey, Questions, Comments. Gibt es zu dem, was wir hier fragen, was ich hier erzählt habe, Fragen? Ich sehe nichts. Keine Fragen ist nicht gut. Also, wie gesagt, SMB 2, wir haben Pläne dafür, wie wir das SMB 3 implementieren. Ein cooles Feature, was wir jetzt haben schon, meiner Ansicht nach, ist die Transportverschlüsselung. Das heißt, Sie können heutzutage mit Samba 4 für einzelne Shares sagen, okay, Netzwerktraffic ist verschlüsselt. Und dann brauchen Sie einen SMB3-fähigen Client. Windows 2012 tut das zum Beispiel. Und das ist so eine Sache, die wir jetzt schon haben, aber eben die ganzen anderen Sachen sind noch dran. Die erste Frage war da hinten. Die Frage war, wenn Client und Server beides Unix sind oder vielmehr Linux, das ist nicht einfach zu entscheiden. Ich würde natürlich gerne auf beiden Seiten Samba sehen. Es gibt da eben von Steve French den CIFS-Client und Jeremy Ellis und Steve French haben viel Arbeit reingesteckt, dass wir auch tatsächlich sogenannte Unix-Extensions können. Das heißt, dass wir funktional im Prinzip das gleiche können wie NFS. Device Nodes, Permissions und so weiter. Das heißt, es sollte eigentlich funktionieren. Ältere CIFS oder der CIFS Client hat erst in letzter Zeit die notwendige Performance an den Tag gelegt. Nämlich, dass man dass der reine Schreiblesezugriff nicht schön 64K Request, 64K Response, 64K Request, sondern dass das wie NFS schön parallel geht. Das ist eine relativ neue Entwicklung. Das heißt, moderner Linux Client würde ich sagen, ja, auf jeden Fall Samba. Als gültige Alternative zu NFS. Das war vor 2 Jahren noch nicht so. Da war der CIFS-Client noch nicht so weit, da Performance zu liefern. Also die Frage war, wie ist die Absprache mit Microsoft? Müssen wir Angst haben, dass Windows 2016 jetzt kein SMB mehr spricht oder halt dann wieder inkompatibel wird in irgendeiner Weise? Die Absprache ist, in dieser Hinsicht sagt die nichts. Sie können theoretisch mit Windows 2016, können Sie was völlig Neues machen, hält Sie keiner von ab. Was Sie machen müssen, ist im Vorfeld mit der ersten Beta einer neuen Betriebssystemversion müssen Sie die Doku rausgeben, was Sie gemacht haben. So. Ob wir das dann zeitnah implementiert kriegen, ist immer die andere Frage. Aber mit der ersten Beta, mit der ersten öffentlichen Beta muss dokumentiert sein, was sie gemacht haben. Aber wie gesagt, ob wir es implementiert kriegen, ist halt die andere Frage. Aber wo ich auch nochmal, also was wirklich ganz klar ist, die installierte Basis gerade im SMB-File-Server-Markt ist so gigantisch groß. Microsoft hat wirklich uns gesagt, was können wir tun damit, keine Ahnung, nicht NetApp, wie hießen die, Netgear, dass Netgear endlich nur eine Samba-Version macht. Was können wir tun? Weil nämlich Irgendjemand kauft sich dann beim Mediamarkt irgendeine, keine Ahnung, Buffalo-Box oder eine Netgear NAS und das Windows funktioniert nicht. Die rufen nicht bei Netgear an, die rufen bei Microsoft an. Und wenn es dann ein Bug ist in der alten Samba-Version, Microsoft hat das Problem. Also allein aus dem Grund wird Microsoft schon darauf achten, dass sie zumindest zur letzten Samba-Version massiv kompatibel sind, weil wir einfach in diesem ganzen Zoho-Markt sind wir einfach drin. Also theoretisch können sie es, was völlig Neues machen, wo wir dann einfach mal 5 Jahre implementieren müssen. Ja, klar, Active Directory ist was ganz Neues gewesen. Microsoft hat halt auch, gerade diese SMB3-Geschichte wird uns noch ziemlich viel Kopfschmerzen bereiten. Die haben jetzt wirklich, wir hatten so viele Jahre mit SMB1, hatten wir so eine sehr bequeme Ecke gefunden, da waren wir ziemlich gut und Microsoft hat jetzt wirklich wieder die Zügel angezogen, Gas gegeben und da werden wir noch eine Weile dran zu knapsen haben. So, da war mal hier noch eine Frage irgendwo. Dann hier vorne. Die Frage war nach Sync-Tools mit existierenden LDAP-Installationen. Da ist ganz problematisch, dass Microsoft-Clients ein sehr striktes Schema voraussetzen, wenn man sie im Active Directory betreibt. Und nein, da gibt es nicht wirklich was Standardisiertes, dass man das synken kann. Man kann auch, für LDAP muss man auch das Samba-Interne benutzen im Moment, wenn man Active Directory machen möchte. Das liegt aber in allererster Linie daran, dass Microsoft eben das Schema vorgegeben hat und wenn ich mir draußen die LDAPs angucke, da gibt es wirklich enorm viele Variationen von Schemata und da muss man im das Ganze, es gibt einen Riesenmarkt Metadirectory, das ist im Grunde ihr Markt, wenn Sie hergehen und sagen, okay, ich habe hier ein DirX und ich möchte da irgendwas in das Active Directory synken, das ist quasi der Markt für Sie. Also im Open Source Bereich, das ist alles zu individuell, als dass wir da sagen könnten, okay, wir können jetzt an das beliebige Open LDAP andocken und da die Passwörter rausholen. Jetzt gibt es gerade ganz neu eine Entwicklung, dass Howard Chu tatsächlich vom OpenLDAP interessiert daran ist, OpenLDAP als Backend für Samba 4 zu nutzen, einfach für die Engine. Es wird aber trotzdem wahrscheinlich nicht möglich sein, dass man ein beliebiges OpenLDAP, was sonst wie gepimpt ist mit Schemaerweiterungen, mit irgendwelchen ACLs da drin, dass das direkt quasi als Backend funktioniert. Ist aber mehr so eine Datenmodellfrage, das hat nichts mit der Technik darunter zu tun, das ist mehr eine Datenmodellfrage. Dann war da noch einmal Ingo. Ich glaube, das ist die letzte Frage dann, oder? Ach, wir haben doch. Ach, gut. Ich dachte, die 10 Minuten wären jetzt rum. Das ist jetzt das zweite Mal, dass 10 Minuten angezeigt werden. Okay, ja.
Ich fand das Feature mit der Verschlüsselung ganz interessant, was du gesagt hast. Dass also quasi ich von einem Windows-Client aus verschlüsselt auf einen Samba-Server zugreifen kann. Und wie weit ist das in dem, es geht ein bisschen in dieselbe Richtung wie die Frage gerade eben, im Linux-Client schon drin, also in, im CIFS?
Ist noch nicht drin.
Noch gar nicht drin, okay. Gut, danke.
Die Frage war nach ACLs, wie ist der Stand bei Samba 3, Samba 4, ist das das gleiche wie bei Windows Server? Da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, das hat sich im Grunde nicht groß geändert. Es ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Samba an sich war immer ein Server, der sich quasi am Unix-Permission-Modell orientiert hat. Und die Windows, die Unix-ACLs, die Zugriffsrechte sind halt dramatisch was anderes als das, was Windows tut. Daraus, aus dieser Historie heraus, kommt halt ein großes Problem, dass wir quasi, dass das Windows-GUI einfach mit dem, was wir präsentieren, nicht wirklich glücklich ist. Es gibt Möglichkeiten heutzutage, dass wir die echten Windows-ACLs in Extended-Attributen speichern, in XATAS, und damit sind wir 100% kompatibel, wenn es korrekt konfiguriert ist. Und wenn es gibt auch noch so ein Zwischending, das sind die sogenannten NFS-V4-ACLs. Linux diskutiert seit Jahren über sogenannte Rich-ACLs. Es gibt da Patches, den Stand weiß ich jetzt gar nicht, wie die Rich-ACLs jetzt drin sind oder nicht. NFS-V4-ACLs sind deutlich dichter an dem, was Windows tut, dran als die normalen ACLs, die man so aus dem POSIX heraus kennt. Auch da haben wir Mapping-Module. Unter Linux ist es so, dass meines Wissens, also ZFS in seinen Inkarnationen als Fuse oder ZFS und Linux kann diese ACLs, GPFS kann sie, sonst weiß ich nicht, wer sonst diese NFS V4 ACLs kann. NTFS, muss ich sagen, habe ich auf Linux nie benutzt. Weiß ich nicht. Kann sein. Im Prinzip, das Datenmodell gibt es her. Aber ich habe NTFS auf Linux nie benutzt. Also, aber wie gesagt, ZFS in seinen Inkarnationen und GPFS können diese NFS V4-ACLs. FreeBSD kann sie. Sowohl auf UFS als auch auf ZFS. Und Solaris kann sie auf ZFS. Die weiß ich positiv. Ich habe mit Sicherheit nicht den kompletten Überblick, wer sie alles kann. Aber die sind halt relativ dicht am Windows-Modell dran. Wir haben auch da lange Diskussionen schon. Die Semantik passt halt auch nicht 100% und das merkt ein User. Aber wie gesagt, NFS V4-ACLs, wenn man quasi eine gemeinsame Datenbasis haben möchte zwischen der POSIX-Welt und der Windows-Welt, nimmt man NFS V4-ACLs. Wenn man quasi einen reinen Windows-File-Server hat, kann man mit dem ACL-X-Atta-Modul, so heißt das, wir legen unsere echten Windows-ACLs in Extended Attributes ab, kriegt man da schon zumindest für das Windows-GUI 100%ige Kompatibilität. Also man hat da verschiedene Optionen. Ist aber immer ein offenes Thema, was immer wieder zu Schmerzen und Diskussionen führt, weil die Welten einfach zu verschieden sind. So, weitere Fragen? Tja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Spaß hier.